Der Europa Cinemas Jingle flitzt über die Leinwand. Wir sind aufgeregt, denn gleich geht der Film los. Herzlich willkommen zu Projektor, dem Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Thomas, was geht?
Projektor.
Oh, das ist dein neues Moin.
Das ist mein neues Intro, Moin. Das ist
eigentlich wie so ein Terminator, nur noch Projektor.
Projektor,
zerstören. Den Podcast machen.
Zerstören den Projektor.
Thomas, wie geht's?
Mir geht's super. Und wie geht's dir?
Boah, du führst es richtig ein, dass ich auch gefragt werde.
Ich muss dich jedes Mal fragen jetzt.
Ja, wirklich. Sonst bin ich eingeschnappt. Mir geht's auch gut. Es ist eine wunderschöne Kinowoche, die gestern angebrochen ist. Wir nehmen wie fast immer an einem Freitagmorgen auf. Und Thomas hat nun endlich die Gelegenheit dazu, den Film zu reviewen, auf den er sich eigentlich seit 8 Monaten freut.
Ja,
Monate.
10 Monaten.
The Outrun.
The Outrun.
Thomas, fahr doch direkt ab.
Wir fahren die direkt raus. Fahrt die Review raus.
Fahrt das Review bei der raus.
Fahrt das Review bitte raus. The Outrun von Nora Finkscheid, die dafür bekannt ist, dass sie Systemsprenger gemacht hat und damit die Independent-Kinos in Freiburg gerettet hat, weil irgendwie nach der Pandemie der Film eingeschlagen ist wie eine Bombe und die Kinos ausverkauft waren. Das fand ich super. Die Pandemie gerettet durch Nora Finkscheid. Und jetzt kommt sie um die Ecke, weil sie das Angebot bekommen hat von Saoirse Ronan, die ihren ersten Film selber produzieren will. Und zwar ist das die Autobiografie oder die Memoiren von Amy Liptrit namens The Outrun, in der Amy Liptrit davon erzählt, dass sie als junger Mensch Mitte, Ende 20, als sie in London studiert, eine schwere Alkoholsucht entwickelt hat und dort auch nicht mehr rausgekommen ist, bis sie in den Entzug gekommen ist. Und diesen Entzug führt sie auf ihrer Heimatinsel West Mainland, der Orkney Islands, durch. Das sind, glaube ich, 9 oder 10 Inseln in Nordschottland, also wirklich am Arsch der Welt. Da gibt es Inseln, da leben nur 60 Leute. Und dort ballert sie diesen Entzug durch. Und dieses Buch wurde jetzt verfilmt von Nora Finkscheid. Und das Drehbuch wurde auch von Amy Liptrit mitgeschrieben. Allerdings haben sie den Namen des Hauptcharakters geändert, denn sie heißt jetzt nicht mehr Amy, sondern Rona. Ich schätze mal, um auch eine gewisse Distanz zu wahren. Ich glaube, es ist ziemlich schwierig sonst. Mhm. Und der Film fängt sehr direkt an, wie Rona aus einer Bar geworfen wird, weil sie noch die letzten Reste an der Bar, die die Leute stehen lassen haben, aus den Gläsern trinkt. Also alles, was noch irgendwie in den Gläsern und Flaschen ist, trinkt sie noch leer und wird dann vom Bouncer rausgeworfen. Und dann entwickelt sich so ein Zwischenspiel zwischen der Vergangenheit in London und dem Jetzt auf den Orkney Islands. Und es wird immer wieder untermalt mit einer Einblendung der Tage, wie lange sie schon nüchtern ist. Ja, das würde ich mal so weit stehen lassen, weil es entwickelt sich dann noch relativ viel, weil sie ein großes Interesse für Biologie hat. Sie hat einen Master in Biologie und sie entwickelt dann eine Doktorarbeit aus über Meeresbiologie, die halt auf den Orkney Islands stattfindet. Und das spielt da sehr viel mit rein, weil das Buch wird und auch unter anderem auch als Nature's Writing verkauft, also nicht nur als Memoir, sondern auch als eine Art von Erzählung über die Natur, und das kommt im Film komplett rüber. Und das halt auf einer Sounddesign-Ebene, das habe ich so noch nicht gesehen. Und ich muss sagen, wenn ihr könnt, dann schaut in einem Kino, wo ihr einen verdammt guten Ton habt und wo der Ton auch schön laut ist, weil das ist wichtig bei dem Film, ja. Und bringt auf jeden Fall Taschentücher mit.
Du hast ihn zum zweiten Mal gesehen, nehme ich an.
Genau, das erste Mal war auf der Berlinale in der europäischen Filmpremiere mit Regisseurin und allen Darstellern. Das war sehr interessant, weil man einen Einblick auch nochmal im Filmgespräch danach bekommen hat, warum Saoirse Ronan unbedingt diesen Film produzieren wollte und auch wie das Casting abgelaufen ist und halt auch einfach diese Distanz, eben wie ich gesagt habe, dass eine Person, die ihre Memoiren verfilmen lässt, sich das überhaupt noch angucken kann, ist verrückt, finde ich. Weil oft schreibt man ja eine Autobiografie oder Memoiren oft auch für eine gewisse Art von Traumabewältigung. Und wenn du das halt dann nochmal machen musst, ist, glaube ich, ziemlich schlimm. Aber ich glaube, da geht es halt um die Message, die da in dem Film übertragen wird.
Ja. Und hat es dich jetzt beim zweiten Mal genauso emotional nochmal gepackt? Oder war es jetzt schon so eine distanziertere, ich schaue den jetzt nochmal so in meiner Filmkritikerbrille und sammle nochmal was für meinen Podcast? Oder hat es dich nochmal so richtig reingezogen?
Also ich würde sagen, beim ersten Mal hat es mich komplett überspült, sozusagen, weil auf der Berlinale war das im Zoopalast 1, im großen Kino mit Dolby Cinema, irgendwie, keine Ahnung, wie viele, über 60 Lautsprecher ringsherum. Es war extrem laut und war extrem geil. Das war jetzt nicht komplett so, ist auch logisch, weil die Kinos einfach diese Lautstärke nicht fahren können. Das geht einfach nicht. Das, weil sonst im normalen Kinobetrieb ist es einfach viel zu laut. Also es funktioniert so nicht. Das ist bei Premieren immer was anderes, da sind die Standards ein bisschen anders. Und jetzt war es natürlich so, ich habe zwischen der Berlinale-Vorführung und jetzt diesem Screening habe ich das Buch gelesen und habe im Buch natürlich immer wieder Stellen erkannt, die auch im Film dann vorkommen. Und ich muss sagen, ich hatte viele Sachen vergessen, die wie sie sie umgesetzt haben, und ich fand es großartig. Also ich war genauso emotional berührt eigentlich, nur halt nicht auf der Tonebene so krass abgeholt wie damals. Aber das ist komplett nachvollziehbar. Es gibt, glaube ich, nur zwei Kinos, die Dolby Cinema in Deutschland haben. Und davon ist der Zoopalast halt eins. Ja.
Ja. Was glaubst du, sind so die größten Stärken des Films, die dich so gekriegt haben? Ich meine, weil ich schon das Gefühl habe, es ist für dich nochmal was Besonderes. Nicht nur, ich habe hier einen Film gesehen, der ist vielleicht eine 10 von 10, der ist oberkrass, sondern ich habe das Gefühl, der Film hat wirklich richtig was mit dir gemacht. Und was glaubst du, was setzt dem Film jetzt noch mal so einen drauf? Also, dass du so begeistert davon sprichst. Kannst du das irgendwie in Worte fassen oder ist es einfach...
Ich glaube, es ist einfach diese pure Gewalt auf der Ton- und Musik- und schauspielerischen Ebene. Also es ist so eine Symbiose, weil wer mich kennt, der weiß, dass zum Beispiel der Aftersun-Soundtrack dieses Jahr mein meistgehörter Song bei Spotify war. Und das sagt schon viel darüber aus, dass ich für Musik schon sehr anfällig bin. Und also jetzt nicht diese Songs aus Aftersun, sondern wirklich der Soundtrack, ne, der komponierte Soundtrack. Ja. Und das ist hier richtig gut eingewoben und ich bin halt ultra anfällig dafür, dass wenn die Musik richtig reinhaut, dass ich dann direkt diese Gänsehautmomente habe, und das gekoppelt mit so einer Naturgewalt, die dargestellt ist. Und ich sag dir, auf der Tonebene ist es verrückt. Also du wirst ihn ja noch sehen und du wirst dann auch wissen, was ich meine. So ein Geräusch von Wellen, die auf Klippen treffen, mit einer Gewalt einzufangen, dass es nicht komisch klingt, ist schwierig. Und Saoirse Ronan spielt einfach so verdammt gut herzlich, diese Person. Also man sieht sie halt in Momenten, wo sie sehr glücklich ist, und man sieht sie natürlich in Momenten, wo sie komplett am Boden ist und wo sie die Kontrolle komplett verliert und eigentlich ein anderer Mensch ist und damit sich und ihr Umfeld komplett verletzt. Und sie spielt so eine tiefe Trauerbewältigung in der Person selber, und ich glaube, das gibt dem Ganzen so eine extreme Stärke. Mhm. Also das hat mich irgendwie damals abgeholt und es holt mich heute noch ab. Und es gibt viele Menschen, die mir jetzt berichtet haben, weil er nämlich in der Sneak Preview lief, dass sie es ähnlich gesehen haben. Und ich glaube, das ist auch voll ihre Stärke als Schauspielerin. Ich glaube, da muss sie sich einsetzen, weil sie genau diese Rollen halt so extrem gut kann.
Ja. Und das war eine Frage der Zeit, bis Saoirse Ronan mal wieder so ein richtiges Brett raushaut und vielleicht noch mal krass in die Oscar Diskussion einschlägt, und das wird sie offensichtlich tun.
Ja.
Und ich gönne das ihr total, weil sie, glaube ich, so im Prinzip vor 5, 6 Jahren, als sie so der absolute Newcomer war, hat sie schon eingeschlagen. Und
ja, sie hat ja schon 4 Nominierungen.
Genau. Und ich glaube, dass bei ihr jetzt einfach die Phase erreicht ist, wo noch mal ganz klar unterstrichen wird, so.
Ich glaube, es ist auch das groß angesetzte Projekt. Ja, sie sagt halt, ich produziere, aber mit der Bedingung, hey, ich spiele auch die Hauptrolle. Klar. Das war die Bedingung, ne? Und das ist halt dann, und es ist super gelungen, muss ich sagen. Also wenn man das Buch sich vornimmt, ist es immer eine Schwierigkeit, eine Literatur richtig zu verfilmen, finde ich. Und ich finde, natürlich fallen viele Sachen raus, die Amy Lipchett erlebt hat, die in dem Buch noch erwähnt werden.
Ja.
Aber die Essenz ist so verdammt gut rübergebracht. Und du hast natürlich auf der Filmebene noch so viel mehr, weil du kannst den Leuten halt diese Inseln zeigen. Du zeigst denen diese Distanz zum Mainland Schottland. Du zeigst denen diese Inseln, die im Nebel verschwinden, und diese Folklore. Und du hast die ganzen Seals, die vor den Küsten schwimmen und nachts eerie Geräusche machen, dass du Angst kriegst, als wären Wölfe da. Und es sind einfach nur Seals, also so Robben. Und das ist halt im Buch immer beschrieben, aber du kannst es dir halt, wenn du noch nie in England warst oder in Schottland oder irgendwo nördlich, wo es dieses Klippen, dieses Raue, der Wind ist viel stärker als alles andere, wenn du es noch nie erlebt hast, kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist halt natürlich für Leute, die es noch nicht erlebt haben, super, wenn du dann auf einer Filmebene zeigen kannst, hier, genau so sieht's aus, so fühlt sich's an. Und die haben wirklich in Situationen gedreht, da würde ich keine Kamera aufstellen. Mhm. Also da geht ein Wind, da der Schnee, der fällt wirklich vertikal, horizontal. Mhm. Aber mit einer Geschwindigkeit, das kannst du nicht vorstellen. Man sieht's auch ein bisschen, dass die Kamera schon noch ein Problem hat, also stable zu sein. Das finde ich, aber ist mega gut gelöst.
Krass. Ich habe eine kleine Mini-WhatsApp-Review von einer gemeinsamen Freundin von uns und Kollegin. Wir holen jetzt noch mehr Kinomitarbeiterinnen hier in den Podcast rein. Sie hat den Film In der Sneak gesehen. Mhm. Und sie meinte schon davor, sie hat mich gefragt, hey Domi, was glaubst du denn, welcher Film könnte in der Sneak kommen? Und ich war halt so, naja, theoretisch könnte die Outrun ja laufen, mhm, weil er dann am Tag danach startet. Und ich sollte recht behalten, es wurde die Outrun.
Das Orakel.
Das Orakel Dominik.
Dominik.
Sagt euch, was in der Sneak läuft.
Die Sneak-Kugel wurde angeworfen. Der Palantir wurde rausgeholt.
Auf jeden Fall, von die Outrun hat sie schon gehört. Sie hat die Trailer gesehen und sie war nicht so, sie meinte, es ist einfach nicht so ihr Vibe. Und ich war dann so, ja, fair. Und sie konnte es auch nicht so ganz ergründen, aber sie meinte, sie holt dieser Look irgendwie nicht ab und dieses Feeling, was der Trailer schon kreiert. Dann war die Spannung natürlich hoch und dann schreibt sie mir danach, es war tatsächlich die Outrun und ich so, ach krass. Und dann hat sie auch gefragt, möchte ich denn ihre Gedanken dazu hören? Und ich war so, ja klar. Und sie hat geschrieben auf Englisch, ich kann es unter Umständen auch übersetzen, aber ich glaube, man versteht sowieso alles recht klar. Sie hat geschrieben, slow paced, depressing and a bit boring, lacking plot. Also auf Deutsch langsam erzählt, deprimierend und ein kleines bisschen langweilig. Und es fehlt Story, also es fehlt geradlinige Erzählung. Und dann schreibt sie noch dahinter, way too long. Was natürlich auch ein krasses persönliches Empfinden von Leuten zu Filmen ist.
Vor allem bei
es gibt
zwei
Leute, die
Stunden.
Lieben das, wenn Filme 3 Stunden gehen und andere hassen es halt.
Aber genau bei 2 Stunden finde ich es immer schwierig. Es gibt Filme, die sind halt einfach, ja, das ist sehr subjektiv. Aber bei gerade beim Punkt, also eine Erzählstruktur baut der Film auf, also weil du halt durchgehend wechselst zwischen Vergangenheit und der Gegenwart. Mhm. Und natürlich ist ein Plot immer schwierig zu kreieren, wenn du eine echte Geschichte erzählst. Mhm. Weil du musst ja irgendeinen Höhepunkt finden und manchmal gibt es diesen Höhepunkt nicht. Gerade in Geschichten, die halt Downfall of Humanity zeigen ein bisschen. Ja. Also du hast halt Leute, die wirklich ganz tief abstürzen und ich glaube, da ist es sehr schwierig, einen Höhepunkt so zu wählen, dass du als Zuschauer sagst oder als Zuschauerin sagst, das ist jetzt hier der Höhepunkt des Spannungsbogens. Voll. Und ich glaube, das braucht dieser Film nicht.
Mhm. Ja, so habe ich es mir auch vorgestellt, dass das wahrscheinlich so deine
ist. Ich glaube, da muss man
Reaktion
vielleicht
werden.
Einen anderen Ansatz haben. Also ich finde es komplett nachvollziehbar, wenn man das so versteht, weil es ist halt schon, ist jetzt nicht das typische Drama, aber es ist halt auch die Verfilmung von Memoiren und das macht's halt sehr persönlich.
Klar. Und dann hat sie aber noch geschrieben, the main character was likable and the acting was great as well as the cinematography. Also eigentlich dann auch die gleichen Sachen krass rausgehoben, dass die Charakterdarstellung von ihr einfach super heftig ist. Damit geht einher, das Schauspiel ist super heftig und eben die Kameraarbeit oder generell die Inszenierung ist krass. Das fand ich dann natürlich schön, dass das offensichtlich der große versöhnliche Punkt ist. Selbst wenn sie jetzt sagt, sie fand den Film gar nicht so geil, aber das musste sie hervorheben. Das spricht natürlich Bände. Also wenn die eine Person sagt, oh, sie hat es komplett mitgerissen und sagt, Schauspiel ist heftig, Inszenierung ist heftig. Die andere Person sagt, ist nicht so meins, aber
Inszenierung
Schauspiel und Inszenierung ist ultra krass. Das macht mich dann auch schon sehr neugierig. Und ich bin natürlich jetzt der Mensch, ich habe bei dem Trailer schon beim Plakat, schon beim drüber lesen. Ich wurde ganz emotional, weil mich das Thema ehrlich gesagt sehr, sehr anfasst. Und ich, das ist bei mir so, wir hatten es glaube ich letztes Mal schon so von diesem Phänomen, dass man bei manchen Filmen sich so sicher ist, dass man die mögen wird. Und bei mir ist es ehrlich gesagt total so. Klar, Pressure is high, weil ich habe ja durch dich allein schon sehr viel Hype jetzt erfahren um den Film. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich das genießen werde, diesen Film zu sehen. Und da vielleicht auch das ein oder andere Taschentuch zum Einsatz kommt, weil mich dieses Thema schon emotional macht, wenn ich nur drüber nachdenke. Und ich mag Saoirse Ronan und ich traue ihr unfassbar viel zu. ich traue dem Look dieses Films zu. Und ich habe das Gefühl, auch so wie du es erklärst mit dem Produktionsteam, der Regisseurin, der Autorin, der Zusammenarbeit, dass da Leute halt auch einfach eine tolle Zusammenarbeit gefunden haben.
Ja,
und dass es irgendwie dann halt so ein Labor of Love ist, wie man so schön sagt, wo alle Beteiligten auch schon den Eindruck machen, so wir haben hier was Gutes geschaffen und wir sind hier alle happy damit.
Und es ist auch eine krasse Leistung von Nora Fingscheid, das halt auch zusammenzuführen, ne? Also absolut. Nur weil dir jemand sagt, ich spiele diese Rolle, musst du ja trotzdem, darf man die Regiearbeit nicht unterschätzen. Weil das ist nämlich genau das, was alles zusammenfügt. Und ich glaube, dass sie da einen sehr großen Teil gespielt hat. Und das finde ich, also natürlich einen sehr großen Teil gespielt hat, aber das muss man ihr auf jeden Fall zugute halten. Mhm. Und Nora Fingscheid ist und bleibt ein Name, den man in Deutschland auf dem Radar behalten sollte.
Voll. Ja, ich komme hier mal, um meinen Bogen zu schlagen. Heute kam raus, dass das American Film Institute, also einfach eine sehr wichtige Instanz, sage ich mal, für Filmbewertung, Filmeinordnung.
Filmgeschichte vor allem.
Filmgeschichte, call it what you want. Die haben heute ihre Liste rausgebracht für, also deren Picks für Motion Pictures of the Year, also beste Filme des Jahres. Ich lese die mal kurz vor, ist alphabetisch geordnet, also hat nichts mit der Qualitätsreihenfolge zu tun. Die Filme sind Anora, haben wir drüber geredet, The Brutalist, A Complete Unknown kommt auch noch. Das ist der Bob Dylan Biopic-Film mit Timothy Chalamet. Conclave, haben wir drüber gesprochen. Dune Part 2, schon wieder länger her. Emilia Perez, drüber gesprochen. Nickel Boys kommt noch. A Real Pain kommt. Sing Sing, hast du letztes Mal drüber gesprochen.
Der
kommt
noch, der ist riesig.
Und Wicked.
Wicked kommt jetzt, glaube ich.
Wicked kommt nächste Woche raus. Spannend, hier zum Beispiel, die Outrun ist nicht dabei. Mhm. Geht bei dir jetzt schon so ein bisschen die Angst hoch, dass der Film, gesnappt wird?
Nee, glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
Nee? Also du machst dir keine Sorgen, dass das bei den Oscars keine Wertschätzung erfährt?
Dadurch, dass die Liste von Wicked abgeschlossen wird, ich will den Film noch nicht vorverurteilen, ich bin mal gespannt. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht gerade die höchsten Ansprüche für Wicked.
Ja, ist vielleicht was sehr Spartiges, was man schwer bewerten kann, weil es natürlich für manche Leute jetzt das absolute, also der Fan-Pleaser des Jahres wird, halt für alle, die halt so im Musical-Ding drin sind und die einfach
das heißt, so ein CGI-Fest, ne, auch. Ja. Also der Trailer sieht halt nach so einem riesigen CGI-Fest aus.
Ich habe das Gefühl, dass Wicked, so wie ich das bis jetzt aufnehme, das, was er macht, sehr gut macht.
Das kann gut sein.
Genau. Und das reicht ja dann auch. Und wenn man jetzt sagt, boah, ist jetzt nicht so meine Baustelle, dann wird es wahrscheinlich auch so bleiben.
Ich werde den vielleicht schauen und gucken wir
mal. Ich würde mir den auch sehr gern angucken. Und ich meine, das ist halt dann eben ein Film, der dann vielleicht auf der technischen Ebene, was heißt technische Ebene, aber der viel dafür belohnt wird, dass er in seiner Sparte das richtig, richtig, richtig gut gemacht hat.
Sowieso ein Dune Part 2 vielleicht.
Eigentlich genau wie Dune Part 2 oder damals, oder was war es hier?
Avatar und sowas.
Mad Max, solche Sachen. Also Sachen, die entweder Action oder eben Musical sind, dadurch eine gewisse Sparte auch bedienen und nicht bedienen.
Also Fury Road ist aber halt tatsächlich auch ein richtig, richtig guter Film.
Genau, der holt es noch auf einer anderen Ebene ab.
Trotzdem. Aber sowas wie Avatar würde ich jetzt mal sagen. Also der Avatar 2, der ja wirklich dann auch mit CGI, also weil es einfach ein technisches Meisterwerk ist und das muss man auch den Credit geben.
Klar.
Also ich freu mich trotzdem auf Wicked. Ich bin aber erstmal skeptisch, was vielleicht auch was Gutes ist.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall die Liste und da kann man natürlich jetzt direkt denken, okay, es ist schon so ein leichtes, es ist schon eine leichte Preview, was dann die ganzen anderen Instanzen sagen werden, weil oft ist es ja so, dass es ja dann schon immer die gleichen Filme sind, die von den verschiedenen Gremien nominiert werden. Also es gibt mit Sicherheit einen Ausblick, was kommen wird. Und in jeder Award-Season ist natürlich auch immer die Frage, welcher Film kommt vielleicht zu kurz? Was ist die große Überraschung? Aber ich meine, wir sehen auf jeden Fall, dass so Filme, bei denen wir uns auch sicher waren, wie Anora und Dune Part 2 auf einer technischen Ebene, dass die jetzt auch performen oder auch Conclave. Da waren wir uns ja schon in den letzten Wochen sehr sicher, dass es so kommen wird. Und so ist es auch. Also es scheint schon so ein paar sichere Banken zu geben. Und ja, man darf gespannt sein, was da noch dazu kommt. Ich fand es auf jeden Fall krass, dass da heute jetzt diese Liste rauskam und man natürlich direkt so ein Gefühl dafür kriegt, in welche Richtung das gehen könnte. Und
ich fand es auch interessant, wir können es ja mal noch kurz abgleichen mit dem Gotham Awards, die am 2. Dezember waren.
Ja.
Und dort hat das Best Feature, war nominiert Nickel Boys, Challengers, Baby Girl, Anora und A Different Man. Mhm. Und A Different Man hat ihn gewonnen.
Krass.
Und über den Film werden wir bald noch sprechen. Weil er ist leider in Freiburg noch nicht gestartet. Mhm. Es kann aber sein, dass das nächste Woche so ist. Ich habe ihn schon gesehen und wir können auf jeden Fall mal bald drüber sprechen, wenn du magst.
Absolut.
Weil ich glaube, in auch Awards-Season-mäßig wird das interessant. Und wir haben ja auch nur noch 2 Wochen, dann kommt schon die Oscar-Shortlist.
Ja.
17. Dezember.
Spannend eben jetzt bei diesen Nominierungen, die du gerade vorgelesen hast, zum Beispiel sowas wie Challengers, wo ich mir auch denke, das ist so, finde ich, so ein kontroverser Pick, weil ich mir denke, okay, jetzt so eine Liste mit 5 Filmen zu machen für die Besten und Challengers reinzunehmen, ist auf jeden Fall ein Statement. So, weil der auch viel, klar, der hatte sein Publikum, die auch gesagt haben, boah, ist ja super, dann gab es aber auch viele enttäuschte, ich nenne es mal die Call Me By Your Name Bubble, die dachte, muss der Luca jetzt sowas machen?
Ja, die werden jetzt ja wieder satisfied.
Genau, die werden jetzt wieder satisfied. Also es ist spannend. So bei Challengers gibt's ja Stirnrunzeln, wenn es dann heißt, der ist jetzt einer der 5 besten Filme des Jahres und dafür muss ja ein anderer rausfallen. So. Ja.
Best Documentary Feature hat No Other Land gewonnen, der läuft gerade auch noch.
Oh, krass.
Ja. Best Screenplay His 3 Daughters. Der ist mit Carrie Coon, Natasha Lyonne und Elizabeth Olsen. Und was ich interessant fand, ist Best International Feature war nominiert Vermilio, Inside the Yellow Cocoon Shell, Hard Truths, Green Border und All We Imagine as Light. Mhm. Und All We Imagine as Light hat gewonnen und der startet auch nächste Woche.
Ja.
Ja. Das heißt, wir kommen vielleicht mit einem International Feature da noch, wird die nächste Zeit noch interessant, weil jetzt startet auch noch dieser Feigenbaum-Film bei uns. Mhm. Wer ist denn der? Töchter des Feigenbaums?
Ich werde das kurz fact-checken, während du weitersprichst.
Der ist von Deutschland als bester internationaler Film für den Oscar eingereicht. Und Reinas, der diese Woche gestartet ist, ist von der Schweiz eingereicht. Und Dominik hat bereits über das Teufelsbad gesprochen, ein bisschen zumindest. Und der ist von Österreich eingereicht. Und jetzt kommt's, Dominik.
Ja.
Die Outstanding Leading Performance. Coleman Domingo in Sing Sing.
Oh, wow.
Und jetzt kommt's. Outstanding Supporting Performance. Clarence Macklin in Sing Sing.
Oh, Sing Sing.
Und weißt du, was das Besondere beim Outstanding Performing, Outstanding Supporting Performance ist?
Hm.
Clarence Macklin ist einer der Charaktere, den ich dir genannt habe, der sich selbst spielt.
Ja, ja, ich habe schon.
Das heißt, er spielt sich selbst und gewinnt dafür einen Gotham Award. Das finde ich crazy.
Ist es die Saat des heiligen Feigenbaums?
Ich glaube, ja.
Ist das der deutsche Beitrag?
Ja.
Ja, tatsächlich. Ja, ist der deutsche Beitrag. Ist ein sperriger Titel.
Genau, ist, glaube ich, Co-Produktion Deutschland, Frankreich, Iran.
So ist es.
Bin ich sehr gespannt. Haben wir dieses Jahr ein paar Filme schon gehabt? Sowas wie My Favorite Cake.
Ja.
Oder letztes Jahr war es, was war es noch? Also viele Filme, die vor allem auch so diese Thematik mit der Sittenpolizei und so behandeln. Ich bin mal gespannt, wie der wird. Die Saat des heiligen Feigenbaums. Und nochmal, um zu sagen, Clarence Macklin in Sing Sing as himself gewinnt einen Award. Finde ich großartig. Also Sing Sing. Es wird. Und vor allem in der Liste vom Outstanding Lead Performance, wo Coleman Domingo gewonnen hat, war Pamela Anderson nominiert für The Last Showgirl. Habe ich noch nichts von mitbekommen.
Habe ich nicht gesehen.
Dann natürlich Adrian Brody in The Brutalist.
Mhm. Kommen wir noch drauf zu sprechen.
Marianne Jean-Baptiste in Hard Truth. Nicole Kidman in Baby Girl. Mikey Madison Anora. Demi Moore The Substance. Saoirse Ronan The Outrun. Und Justin Smith I Saw the TV Glow. Okay. Also schon eine schwierigere Kategorie, um da was zu holen. Ich finde es krass, dass der Gotham Award beide in einer Kategorie vergibt.
Ja.
Also es gibt nicht dieses Best Male und Best Female.
Ja, das ist super.
Performance. Ja. Und Coleman Domingo ist ein Schatz. Ich freue mich so sehr. Ich sag dir, das ist so, du weißt noch nicht, was noch
auf dich zukommt. Gar nicht.
Und das ist so toll irgendwie.
Krass.
Weil ich habe den nur durch Zufall gesehen.
Du kannst warum dich richtig drin suhlen, dass du schon so viel vorher gesehen hast.
Ich frage mich auch, warum läuft der denn? Klar, Untertitel ist ein Thema, aber im September ist der angelaufen in England. Da habe ich ihn gesehen, 4. September oder 3. oder so. Und das ist krass, dass jetzt immer noch nicht das raus ist. Das ist so schade, weil der ist so wichtig für diese Awards-Season. Und ich hoffe, dass es nicht einer der Filme ist, die dann irgendwann im März starten. Irgendwie 10. März und wir haben am 2. März schon die Oscars.
Das All of Us Strangers-Problem, ne?
Ja, oder andere
Sachen. In so einem Dead Space rauskommt zwischen den
American Fiction.
Ja.
Und sowas. Also so Filme, die wirklich was gewinnen auch. Einfach so, nö, machen wir nicht.
Ja, voll.
Auf jeden Fall ist jetzt so, dass am 17. Dezember die Shortlist kommt. Am 31. Dezember endet die Qualifikationszeit für Filme. Das heißt, jeder Film, der nach dem 31. Dezember rauskommt, darf nicht mehr für den Oscar nominiert werden. Und am 17. Januar haben wir dann die Nominees.
So ist es.
Und dann geht's schon wieder vorwärts. Und hast du mitbekommen, dass in dem Jahr 2025 Sandra Hüller in einem Film mit Ryan Gosling spielt?
Nee, habe ich noch nicht mitbekommen.
Das wusste ich auch noch nicht.
Wild.
Das habe ich gestern gelesen.
Ach, lovely. Ich habe ein Interview mit Paul Mescal gehört,
ja,
wo er gefragt wurde, mit wem er in Zukunft unbedingt noch zusammenarbeiten will. Und man muss sagen, wenn Paul Mescal jetzt ansagt, mit wem er zusammenarbeiten will, dann kriegt er das auch. Weil ja, er ist ja gerade der
Gladiator,
der Sweetie Boy Hollywoods. Und er hat gesagt, Sandra Hüller.
Ja, sie ist auch einfach
unbedingt mit Sandra Hüller spielen. Alter, also Sandra, ja, du hast es so heimgebracht,
Mann. Sandra.
Sandra, wir lieben dich.
It's coming home.
It's coming home to Sandra.
Ja, leider nicht dieses Jahr, aber.
Ja, leider nicht. Aber die hat ja genug abgeliefert.
Sie hat noch ein paar Jährchen vor sich, wo sie nochmal abliefern kann.
Absolut, ich würde sie auch nochmal abliefern. Gut, ich habe für euch da draußen eine wunderschöne Mubi-Empfehlung. Wie immer können wir sagen, wir kriegen leider noch kein Geld von Mubi für das, dass wir so schön über Mubi reden. Wir fangen jetzt trotzdem an, in so Werbestimmen zu reden. Das Netflix für coole Filme.
Mubi.
Mubi.
The ultimate platform for independent film.
Genau, also nochmal in aller Deutlichkeit, wir machen das hier freiwillig, wir kriegen nichts dafür. Wir shippen Mubi einfach nur sehr doll. Es gibt da tolle Filme, ihr solltet es euch gönnen. Und ich habe diese Woche gesehen, Fallende Blätter. Oder Fallen Leaves oder Kuoledledet. Sorry, mein Finnisch ist wirklich nicht.
Wie nochmal?
Kuoledledet. ja, naja, es ist ein finnischer Film von Finnlands, ich würde sagen, dem depressiven Wes Anderson Finnlands. Aki Kaurismäki heißt er. Und das ist auch so einer, der irgendwie in Freiburg so eine Fanbubble hatte, weil der Film lief im Kino letztes Jahr bei uns. Und das war auch wieder so ein Ding, weißt du, wo du so die ganzen älteren Filmfans reinkommen und sagen, ich hätte gerne den neuen Aki. Oder wie heißt der? Ari? Aki?
Aki,
danke. Ich hätte gerne den neuen Finnischen. Und du bist immer so, okay, krass. So, wenn einfach jemand, wenn das so eine Szene ist, weißt du, also dass es halt diesen finnischen Filmemacher gibt, der dann so richtig gehypt wird. Wie dem auch sei, ich habe den Film damals nicht gucken können. Irgendwie hat das nicht reingeschafft in mein Programm. Aber jetzt war er auf Mubi. Ich hatte Bock drauf. Auch ein Film, der auch einfach damit besticht, dass er nicht so lang geht, wenn du erst spät abends Zeit hast, einen Film zu gucken. Also mal so völlig off-topic dafür. Müsst ihr euch mal eine Liste machen. Filme, die man gut auch noch nach 22 Uhr an einem Mittwoch gucken kann.
Das ist kurz, ja.
Weil sie nur unter 90 Minuten gehen. Der geht, glaube ich, irgendwie 87 Minuten. Ist auch so ein bisschen, finde ich, so ein Style-over-Substance-Film, weil so viel Story gibt's eigentlich nicht wirklich. Du hast ein paar Menschen, die alle sehr durchschnittlich sind, also so hyperrealistisch, weißt du, so der Stil. Also die machen alle nichts Besonderes.
Ja.
So ein wiederkehrendes Thema ist, dass sie auch immer wieder so ihre kleinen Jobs verlieren. Der eine hat ein Problem, dass er zu viel trinkt. Bei ihr ist es eher dann so die eigene Zufriedenheit, dass sie dann halt immer wieder wechselt, weil irgendwas schiefläuft beim Job. Auf jeden Fall sind sie beide auch nicht wirklich glücklich Single. Sie treffen sich in so einer ganz komischen Karaoke-Bar, weil da der eine eben mit seinem Kumpel hingeht, der unbedingt Karaoke singen will. So wird es eben initiiert, dass die beiden sich sehen. Dann entsteht ein Spark und man weiß, die würden jetzt eigentlich beide gerne miteinander nach Hause gehen. Aber was sich durch den Film absolut zieht, ist vielleicht so der krasseste Stil auch vom Regisseur. Die Charaktere sind alle so unglaublich unbeholfen in ihren Dialogen. Also du siehst keinen einzigen Dialog in dem Film, wo einer einfach mal so sagt so, lass uns doch jetzt mal das machen, das ist mein Bedürfnis,
ja,
ich habe da jetzt Bock drauf, sondern alle sind die ganze Zeit so ganz, ganz aufgesetzt, awkward, ne? Socially awkward, als Film sozusagen, so könnte man es auch sagen, dass die da irgendwie rumdümpeln in ihrem Durchschnitt und so gern irgendwie mehr vom Leben hätten, das ist so ein bisschen das Thema, was durchkommt, aber alle sind auch gefangen in diesen total schnöden, spießigen, kleinen Situationen, aus denen sie nicht rauskommen. Mein Lieblingsdialog im ganzen Film, die zwei Typen hocken in der Bar und in der Szene passiert nichts anderes und die Kamera ist dann auch immer sehr still und der sitzt da und sagt, ich bin deprimiert, also jetzt auf Deutsch übersetzt. Ich habe ihn auf Finnisch geguckt, kein Wort verstanden natürlich, mit Untertitel. Er sagt, ich bin deprimiert. Der andere, wieso? Weil ich zu viel trinke. Der andere, warum trinkst du zu viel? Weil ich deprimiert bin. So, das ist natürlich ein Classic und das funktioniert so gut. Also es wirkt jetzt, wie ich es hier formuliere, vielleicht ein bisschen abgedroschen. Ist jetzt ja nicht der unvorhersehbarste Dialog.
Logisch.
Aber er funktioniert so gut und davon gibt es so viele. Einmal sitzt er irgendwie in einer Bar und betrinkt sich die ganze Nacht und dann kommt der Barkeeper am Ende zu ihm hin und sagt, geh nach Hause, damit du morgen wiederkommen kannst.
Ah ja, wichtig.
Also auch
ja,
dieses Ehrliche, so jeder Charakter wird so, das fand ich so ein bisschen Wes Anderson-Style, also dieses Surreale. So Leute sagen halt sowas sehr, sehr konstruiertes, aber es macht ja total Sinn, weil sie dadurch was Ehrlicheres sagen. So,
ja,
ich will jetzt, dass du heimgehst, weil ich will ja, dass du morgen auch wiederkommen kannst. Und es zieht sich da durch. Und ich habe auch in meiner Review geschrieben, ein bisschen wie Wes Anderson mit Winterdepression.
Ja, schön.
Makaber, lustig, tieftraurig und keine Sekunde zu lang. weil wir schon über Länge
81 Minuten.
Also. 81 Minuten. Ja, und krasse Bilder, krasse Farben, alles so super melancholisch. Und ich fand es spannend, weil für mich ist es ein Film, den würde ich Leuten empfehlen, wenn sie sagen, boah, ich bin gerade so ein bisschen, ne, bin so ein bisschen depressed, so ein bisschen, boah, kein Bock gerade. Und ich will einen Film gucken, in dem ich mich einerseits darin suhlen kann, aber andererseits, der mir trotzdem auch so einen makabren Witz darin gibt und dass ich das auch so ein bisschen, dass ich so ein bisschen rauszoome und sage, ja, ist irgendwie aber auch lustig so alles. Also klar, eben nicht von, es ist gerade alles total scheiße, sondern ich fühle mich einfach so ein bisschen meh und möchte okay, so einen Film gucken, der das irgendwie so ein bisschen aufgreift, diese Stimmung.
Ja, schön, oder?
Und das fand ich krass. Also der hat mich im richtigen Moment, und ich glaube, das ist ein Film für den richtigen Moment. Wenn du den an einem, hätte ich den jetzt an einem lässigen Sommertag geguckt, nachdem ich irgendwie den ganzen Tag am Fluss war und schöne Zeit, schöne Zeit mit Friends hatte, ja, das ist mein Happy Place. Unten am Fluss, das ist mein Happy Place.
Ja, Disney ist unten am Fluss ist kein Happy Place, das sage ich dir. Das ist wirklich nicht gut, der Film.
Oh, oh.
Hat
Kinder. Aber für mich ist unten am Fluss eine positive Assoziation.
Ja.
Und dann kommst du heim, guckst den Film, dann bist du wahrscheinlich so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht. Aber wenn der dich halt im richtigen Moment erwischt, dann ist es große Kunst. Und das ist Fallende Blätter. Und wenn ihr Bock habt auf Winter Depression Movies, dann gönnt euch den.
Und noch kurz, um vielleicht einen unserer treuen Hörer, Leas Bruder, aka Philipp, zu zitieren. Bester Vergangenes Mann. Wochenende war ich in Helsinki und kann daher bestätigen, dass soziale Interaktionen dort wirklich so ablaufen.
Ich dachte mir auch so, währenddessen mal kurz. Das ist, glaube ich, Fallende Blätter ist ein Film, wo sich jetzt der, keine Ahnung, wo man sich jetzt denken könnte, so stelle ich mir finnisches Kino vor und so kriege ich es auch. Vielleicht ist es deswegen auch so erfolgreich. Ich finde ihn natürlich auch ein bisschen gefährlich, weil ich mir denke, schließt man darauf jetzt. Das ist ja immer das Problem. Wenn du es jetzt über ein Land wie Finnland, hast du jetzt vielleicht kulturell einfach nicht so viel auf dem Schirm und dann gibt es diesen einen Regisseur, der halt so seinen krassen Style hat. Aber stell dir mal vor, du hättest nur einen amerikanischen Regisseur in deinem Leben gesehen und es wäre Wes Anderson. Und dann denkst du für immer, ah, die Amerikaner, ne?
Das wäre so geil.
Das ist ja so.
Ist das eine Utopie oder eine Dystopie?
Ja, das ist die Frage. Deswegen wäre ich da jetzt mal vorsichtig und habe das absichtlich erstmal nicht so gesagt, weil ich, ich habe keine Ahnung vom finnischen Kino. Das ist
natürlich humoristisch.
Ja, ja, absolut.
Aber ich fand es interessant, in dem gleich, ich habe dann kommentiert, in dem Saal, also der Film lief hier in Freiburg und an dem Tag, wo er den Film gesehen hat, war Aki Kaurismäkis Schwester im Kino und hat den Film geschaut im Freiburger Kino.
Krass.
Das war lustig.
Das war lustig. Hat sie es dann im Original mit Untertitel gesehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, die wird sich jetzt nicht die deutsche Version
reinziehen. Weiß ja nicht. Vielleicht interessiert sich so sehr. Also ja, große Empfehlung, wenn man mal so ein bisschen spartiges, socially awkward Kino sehen will, dann guckt euch Fallende Blätter an. Thomas.
Was habe ich denn noch gesehen, Domi?
Ich habe dich gestalkt auf Letterboxd.
Ja.
Du hast hier Soul Kitchen.
Soul Kitchen. Habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen.
Same.
Von Fatih Akin.
Boah, ich glaube, dein Magen hat gerade so übelst laut geknurrt. Das lassen wir auf jeden Fall drin. Das wird nicht rausgeschnitten. Hört ihr mal, wie Thomas sich hier für den Podcast aufopfert. Wie war das nochmal?
Der Bär, wurde ich mal genannt.
Genau, der Bär hat übelst Hunger.
Der Bär.
Aber er nimmt sich jetzt noch die Zeit, um uns von Soul Kitchen zu erzählen.
Jetzt kaum rede ich über Kitchen, geht's los, ne? Soul Kitchen von Fatih Akin handelt von einem jungen Koch, der ein Restaurant eröffnet hat am Hamburger Hafen. In einer alten Lagerhalle eigentlich. Und dort serviert er einfach nur so normales, stinknormales Essen, was, also wirklich stinknormal. Also es gibt Fischstäbchen mit Kartoffelbrei, es gibt einen Schnitzel und es gibt irgendwie einen günstigen Wein und die Leute kommen halt, weil das halt deren Ding ist, da mittags hinzugehen und sich irgendwie günstiges und schlechtes Essen reinzufahren. So ein bisschen so ein Fastfood-Prinzip, denke ich.
Ja.
Und das geht dann nicht mehr lange so, da nämlich sein Bruder aus dem Gefängnis entlassen wird und sagt, hey du, ich brauche auf Papieren einen Job, damit ich länger Ausgang aus dem Knast habe. Und er sagt, ja klar, du kannst bei mir anfangen. Und dann ist sozusagen der Bruder mit in diesem Unternehmen, aber halt auch irgendwie nicht, ne? Weil er will das ja nur auf Papier machen. Gleichzeitig trennt sich die Freundin unseres Hauptcharakters räumlich, denn sie zieht nach Südostasien, um dort einen Botschafterin-Job anzunehmen. Und er lernt einen anderen Koch kennen, der in einem noblen Restaurant rausgeworfen wurde und der fängt dann auch bei ihm an. Und das ist dann auch so ein bisschen der Plot, der schon passiert. Denn ein reicher Mann möchte dieses Lagerhaus samt Restaurant kaufen und platt machen, um dann ein großes Bürogebäude hinzubauen. Irgendwie so ein bisschen so eine typisch deutsche Geschichte. Und dann müssen die so versuchen, dieses Haus zu retten, so ein bisschen. Ja. Aber das auf eine Weise, das kann man sich nicht vorstellen. Also, was da passiert, in dem Film passieren 7 Millionen Sachen. Also, es passiert so viel, aber es hat mit Abstand einige der besten Koch- und Küchen- und kulinarischen Montagen, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und das wird alles geschnitten auf eine Soul-Musik, weil in der Soul-Kitchen nicht nur Soul-Food verkauft wird, sondern eben auch Soul. Und das ist meistens live. Mhm. Das ist richtig, richtig, richtig gut.
Das macht so
Hast
Spaß.
Hast du den gesehen, ja?
Ja, und das ist schon viel zu lang her. Also ich glaube, es ist ähnlich wie bei dir. Also ich habe den halt damals irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wie, vielleicht mal so in so einer Arte-Mediathek mit 15 geguckt.
Auf jeden Fall performt Fatih Akin mit dem Film extrem gut. Er wurde dann nämlich 2008 vom Filmfestival Venedig eingeladen, den Film im öffentlichen Wettbewerb zu zeigen und gewann auch den Silbernen Löwen,
Wahnsinn.
Was ich krass finde. Mhm. Und ich habe es auch nochmal geschrieben, womöglich einer der ganz großen deutschen Filme, die man gesehen haben muss. Und ich glaube, wenige wissen auch, dass es diesen Film gibt. Mhm. Und ich finde, man merkt, dass es deutsches Kino manchmal doch kann, wenn es will.
Wenn es will. Wenn's, oder wenn es darf, sag ich mal. Wenn
und ich habe noch gesagt, hier wurde sich sicherlich auch die ein oder andere Inspiration von The Bear abgeholt und das könnte ich unterschreiben. Also es gibt manche Sequenzen, die sind hier so gut inszeniert, das würde mich freuen, wenn sich da von den Showrunnern was abgeholt wurde, weil das hat der Film auf jeden Fall verdient.
Auch ja die familiäre Dynamik ein bisschen.
Genau, also gerade diese Brüderdynamik, die wird super dargestellt. Ne? Also es ist einfach jemand, der aus dem Knast kommt und jemand, der ihm dann so halt erstmal ein bisschen misstraut, weil man halt nicht wirklich weiß, wo kommt man mit ihm hin. Und der Bruder, der im Knast saß oder sitzt, ist halt auch noch ein Spieler und ein Trinker. Und das ist halt dann immer eine schwierige Dynamik. Aber diese Brüderliebe steht halt über allem. Und das finde ich, haben sie gut dargestellt. Und nicht auf so eine komische Weise, wie es in deutschen Filmen ist. Oh ja, Mann, Alter, nimm mich einfach in den Arm und dann stehen wir da schon gemeinsam durch. Sondern die streiten sich und die streiten sich und streiten sich. Aber es funktioniert halt trotzdem. Weil man merkt, okay, die lieben sich halt, ne? So wie sie sind.
Ja.
Und das finde ich geil. Und da muss ich auch mal in dem Film, zumindest für Moritz Bleibtreu, eine Lanze brechen, weil ich fand, in dem Film ist er wirklich richtig gut.
Ja, würde ich absolut unterschreiben.
Und auch für Adam Buzdoukos, der hier die Hauptrolle des Sinos, also des jüngeren Bruders spielt sozusagen. Und vor allem für mich Birol Ünel.
Mhm. Oh ja.
Der den Koch spielt, der hat gefühlt 20 Minuten, nicht mal 20 Minuten Screentime, wenn überhaupt. 10 Minuten. Und ich habe es auch in meiner Review geschrieben, gebt dem Mann einen 2 Stunden Spin-off und ich schaue. Es ist so geil gewesen. Und es ist so doof, dass ich das jetzt erst nochmal so spät entdeckt habe, weil Birol ist auch gestorben und ich hätte mir gern irgendwie noch gewünscht, dass ich da dann irgendwie ein bisschen mehr am Zahn der Zeit gewesen wäre. Aber jetzt habe ich halt alles zum Nachholen. Ne?
Jetzt hast du es zum Nachholen, ja.
Trotzdem schade.
Ja, es ist halt, Soul Kitchen steht, wie du es ja auch eingeordnet hast, für eine Hoffnung beim deutschen Film, wo man denkt, die können ja, wenn sie dürfen, wenn ihnen Raum gegeben wird. Moritz Bleibtreu ist für mich auch ein Stellvertreter davon, weil der kann gut spielen. Und es gibt einzelne Performances von Moritz Bleibtreu, wo man denkt, ja, nice, läuft doch. Aber es gibt auch Schrott, den er mit anderen gemacht hat und auch bei Fatih Akin ja auch.
Ja, Fatih Akin ist eine Balance zwischen gut und nicht gut.
Ja, genau. Und das ist halt krass. Und das ist doch einfach sinnbildlich für dieses Problem, was wir irgendwie immer mit dem deutschen Film haben. Dass halt so engstirnig irgendwie darüber entschieden wird, wo jetzt das Geld reinfließt und was gut läuft. Und dann macht man immer dieselben Romcoms oder irgendwelche Möchtegern-Gangsterfilme. Also, ganz schwierig. Irgendwelche Heldendramen, wo Till Schweiger sich als Ex-Militärtyp durch irgendein München ballert. Also weiß nicht, dass solche Sachen dann halt für die sicheren Banken gehalten werden. Das ist ja das, was mich so stört. Und dass du so ein Soul Kitchen halt so selten hast, klar, weil das Argument ist, ist ja ein Risiko. Und ich denke mir so, Leute, das Genre. Ist halt das Business.
Das ist halt das Genre,
ist doch das, wo,
Risiko so, ist das Business.
Genau, darum geht's doch. Also man macht Filme, die müssen vorfinanziert werden. Man weiß es einfach nicht. Aber man sammelt eine Szene sozusagen, man baut sich was auf und kann dann davon ausgehen, dass das irgendwie funktioniert.
Vor allem, wenn man dann merkt, Genre-Kino funktioniert. Und vor allem, er hat, also okay, das ist jetzt nicht seine Entscheidung, ne? Aber ich meine, er ist in Lola Rent. Großartig.
Ja.
Also da liebe ich ihn auch. Und dann ist genau so ein Genrefilm. Oder ich weiß nicht, ob du den Bader-Meinhof-Komplex gesehen hast. Auch, da spielt er auch verdammt gut. Und es ist einfach so eine Sache, wo du denkst, und dann ist irgendwie, ich glaube, als Schauspieler ist dann auch immer schwierig, diese Balance zu haben, weil halt in Deutschland so wenig Genre produziert wird, von dem du leben kannst, meine ich jetzt. Also natürlich gibt es kleine Genreproduktionen, aber wenn du da mitarbeitest, dann verdienst du halt nichts.
Klar.
Und dann ist halt die Frage, ob man das nicht einfach besser finanzieren sollte.
Und da ist man beim ewigen Leitthema des deutschen Films, ja.
Und apropos Lola Rent, Tom Tykwer bringt jetzt einen neuen Film raus und der eröffnet die Berlinale mit Lars Eidinger in der Hauptrolle.
Ach krass. Ich finde, Tom Tykwer hat bei mir sowieso einen Riesenplatz in meinem Herz, weil er hat Cloud Atlas gemacht, zusammen mit den Wachowskis, was ein super heftiges Projekt war. Also internationales Projekt, ging dann auch, finde ich, unter. Also es ging zum einen unter, dass er als deutscher Regisseur da mit am Start war und dass es ja eigentlich auch voll das Ding war damals. Und der Film wurde einfach auch komplett underrated. Also für mich ist Cloud Atlas einer meiner Top 5.
Du hast auch eine 5-5 gegeben.
So fucking geil. Der macht so Bock. Und der wurde, glaube ich, auch von vielen einfach nicht gesehen. Also der wurde, das ist wirklich ein krasses, selbst wenn man sagt, man mag den Film jetzt nicht so, aber es ist ein Meisterwerk. Also es ist ultra krasse Produktion. 3 Stunden Epos, 1000 verschiedene Sets, ultra krasse Schauspielleistungen, weil die alle irgendwie 5 Personen spielen. Also von mir aus, muss ja nicht jeder mögen, aber dass der auch auf so einer technischen Ebene so krass nicht gesehen wurde, macht mich bis heute ein bisschen sauer. Also guckt euch Cloud Atlas an. Ich finde, es ist ein absolutes Brett. Es vermischt so viel. Es ist Drama, Abenteuerfilm, Science Fiction. Alles in einem, hat auch so krass philosophisch, irgendwie fast schon religiöse, hat so ein bisschen dieses Matrix-Flair halt auch, was das Wachowski-Ding ist. Mhm. Also macht viel halt irgendwie auch noch so größere Themen auf.
Ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen.
Cloud Atlas so brutal und Tom Tykwer seitdem für mich natürlich, hat der, wie sagt man da, Stein im Brett bei mir. Krasses Ding, aber ich habe noch gar nichts davon gehört, dass der mit Lars Eidinger jetzt...
Genau, er öffnet die Berlinale, wurde gestern bekannt gegeben.
Wahnsinn, wie heißt der Film?
Das Licht.
Das Licht.
Eine syrische Haushälterin verändert den Alltag einer deutschen Mittelschichtsfamilie.
Okay.
Ja. Davon handelt Das Licht, der Eröffnungsfilm der Berlinale Festspiele 2025. Lars Eidinger und Nicolette Krebitz spielen die Eltern.
Okay. Ja. Wahnsinn. Da kommt ja was auf uns zu. Also kurzer Exkurs zum deutschen Film. Und man merkt, da ist viel Schlechtes, da ist viel Frust. Aber wir haben diese geilen Lichtblicke, wo wir sagen, es gibt doch Leute im deutschen Film, die haben Bock, die haben Visionen und die machen auch mal was anderes. Oder die trauen sich krasses Zeug. Mehr davon. Mehr Mut. Das ist ja echt das, was man dem deutschen Kino wünscht. Mehr Mut zu Genrefilmen, mehr Mut zu mal irgendwo rein investieren, wo man nicht denkt, das haben wir halt schon 20 Mal so gemacht und zwar jedes Mal so ganz okay durchschnittlich und hat ein bisschen Geld gebracht. Traut euch was, bitte. So, wir wissen, es ist ja nicht leicht. Ich meine, es ist Investitionsgame und das ist auch ein komisches Business am Ende des Tages.
Ja.
Aber ja, ich meine, es ist machbar und das wäre schon nett. Alrighty. Das war echt schon ganz schön viel, viel bepackte Filmkritik heute.
Ja.
Und wie wir gerade jede Woche sagen, es geht stramm weiter. Die Award-Season kommt. Wir haben viel zu diskutieren die nächsten Wochen. Ich freue mich mega drauf. Wie immer der Aufruf, habt teil an diesem Podcast. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns was dazu schickt. Heute haben wir ja direkt eine Featuring-Kritik mit reingepackt.
Und geht vor allem ins Kino.
Geht vor allem ins Kino, jetzt sowieso. Die Zeit ist am Start. Winter ist Kinozeit. Wir freuen uns über euer Feedback. Genau, eine Sache möchte ich noch einräumen, weil wir wollen auf jeden Fall signalisieren, dass wir auf Feedback auch hören. Wir haben zum Beispiel reinstellen, weil ich habe über den Film geredet. Ich habe letzte Woche über Emilia Perez geredet und möchte kurz mich entschuldigen, denn ich habe einen Begriff verwendet, der einfach falsch gebraucht war. Und zwar habe ich letzte Woche bei Emilia Perez in der Beschreibung des Films über Geschlechtsumwandlung geredet. Es hätte Geschlechtsangleichung heißen sollen. Das tut mir leid, da habe ich, war ich nicht im Bilde in dem Moment. Das ist natürlich die große Gefahr, wenn wir hier Laber-Podcast machen und natürlich auch nicht von allem 100% Ahnung haben, wovon wir reden. Aber ich denke, wir strahlen aus, dass uns diese Themen am Herzen liegen und dass uns das wichtig ist und dass wir nicht einfach sagen, juckt uns nicht, sondern es ist uns sehr wichtig, hingewiesen zu werden, wenn wir Begriffe falsch verwenden, sei das jetzt filmtechnisch oder aus dem sozialen Leben, aus der Politik, wie auch immer. Deswegen danke dafür. Wir freuen uns über konstruktive Hinweise, wenn wir irgendwas gesagt haben, was jemandem auf die Füße treten könnte. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Deswegen korrigiere ich mich da sehr gerne und entschuldige mich, falls das für Aufregung gesorgt hat. Und da lernen wir natürlich jede Woche. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr sagt, hey, du hast bei Minute 13, hast du ein Wort gesagt, das hat keinen Sinn gemacht. Check mal ab, Junge. Und dann checken wir es ab. Alright, so viel zum Thema ein junger Podcast. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns auf die nächsten Filme. Geht ins Kino, gönnt euch die Outrun, Thomas approved. Ja. Und gönnt euch coole Filme bei Mubi und alte deutsche Perlen, die es nicht so oft gibt. Thomas, hast du noch was zu sagen?
Bis bald im Kino.
Bis bald im Kino.